Ich wünsche dir einen wunderbaren, schönen guten Morgen. Schön, dass du da bist. Schön, dass du schon wach bist. Hoffentlich auch online, der du zugeschaltet bist, noch unter der Bettdecke ruhst. Genau, lass uns starten mit Gebet. Danke, Papa, Herr, für so einen wunderbaren neuen Morgen, Herr. Die Vögel sind schon wach, du bist schon wach, Herr, und wir werden es auch langsam. Und ich danke dir, Jesus, Herr, dass du etwas auf deinem Herzen hast, Herr. Und ich bete, Vater, mach uns bereit, Herr, dass wir das empfangen, Herr, was du für uns bereitet hast, Herr. Amen. Ich bin ja Lehrer in einer Mittelschule im Landkreis und meine Schüler haben so eine Redewendung. Sie sagen immer wieder, hast du das bei Wish bestellt, Euler? Was sie damit meinen, ist, dass manche Dinge, die vielleicht schön aussehen auf den ersten Blick, eigentlich gar nicht so qualitativ hochwertig sind. Wish ist eine Bestell-App, eine Shopping-App, die du auf deinem Handy runterladen kannst, wo du Sachen unfassbar billig kaufen kannst. Da kannst du Schuhe für 5 Euro kaufen. Wie lange die halten, ist eine andere Frage. Aber auf jeden Fall sind manche Dinge online super schön anzuschauen. Wie kürzlich habe ich eine Hose online gesehen. Wirklich eine super coole Hose. Die war stretch und bei diesem Typen, der auch noch so muskulös war, sah das top aus. Was dann in meinem Briefkasten für eine läpprige Stück Stoff fetzen war, das war eine andere Geschichte. Genau, aber oft geht es uns auch mit Liebe so. Sieht schön aus, hört sich gut an, aber funktioniert im Alltag nicht. Und manchmal haben wir ein oberflächliches, einfaches Konzept von Liebe, wo wir merken, das funktioniert im Alltag gar nicht so gut. Das hört sich gut an. Ich kann da schöne Gedankenspiele machen, aber funktioniert das auch? Und wir haben viele Herausforderungen im Alltag, vielleicht auf der Arbeit, wo ein Kollege jeden Tag gegen mich arbeitet und gegen mich redet. Hinter meinem Rücken und das scheinbar auch niemanden irgendwie interessiert, findet auch niemand so schlimm. Und ich mich vielleicht frage, was soll ich tun? Soll ich ihn konfrontieren? Soll ich einfach ihn nur ignorieren? Soll ich einfach nur abwarten, das über mich ertragen? Soll ich zum Chef gehen, da mich beschweren? Was soll ich tun? Was ist Liebe? Oder vielleicht bin ich zu Hause und da habe ich Herausforderungen, weil mein Kleinkind seinen Schlafanzug nicht anziehen will nach dem Baden gehen. Oder morgens seine Mütze, Schal, Handschuhe, obwohl er es schon locker könnte. Wo ich mir denke, Freundchen, soll ich jetzt warten? Soll ich ihn bestrafen? Soll ich ihm eine Belohnung anbieten? Was ist Liebe? Liebe ja, aber die Frage ist meistens, ja wie? Und heute Morgen wollen wir ein bisschen in die Bibel schauen und genau, bevor wir in das Leben Jesu schauen, will ich mit dir zu einem Vers von Paulus gehen. In Philipper 1, Vers 9 bringt er das so schön zum Ausdruck, dass dieses Lieben ein Prozess ist, wo ich Gott so sehr brauche. Da heißt es nämlich in Philipper 1, Vers 9, wo Paulus für die Gemeinde in Philippi betet, und ich bete auch darum, dass eure Liebe immer reicher an Erkenntnis und Verständnis wird, damit ihr euch für das entscheidet, worauf es ankommt. Ich bete darum, dass eure Liebe immer reicher an Erkenntnis und Verständnis wird. Das heißt, oft ist meine Frage nicht, soll ich jetzt lieben oder soll ich nicht lieben? Sondern gewöhnlich weiß ich, ich will eigentlich lieben, aber ich weiß nicht wirklich wie. Und gewöhnlich, wenn ein Paar heiratet, haben sie nicht den Plan ausgetüftelt, wie können wir unsere Ehe in 5 bis 10 Jahren am besten gegen die Wand fahren. So richtig schön Anlauf nehmen und schön gegen die Wand fahren. Das wollen wir eigentlich ja nicht. Und keiner kommt in eine Gemeinde und fragt sich, wie kann ich denn in kürzester Zeit mich übersehen, überflüssig und ungeliebt fühlen. Wir wollen das eigentlich nicht. Und trotzdem passiert es. Trotzdem schaffen wir das oft nicht, zu lieben oder uns lieben zu lassen. Und ja, heute Morgen will ich diese Frage stellen, lieben ja, aber wie? Und oft ist das sogar so, dass ich mich von Gott übersehen und ungeliebt fühle. Und genau die gleiche Situation haben wir im Leben Jesu. Da darfst du mal mit mir aufschlagen, Lukas Kapitel 2, wo die Familie von Jesus und Jesus selbst, glaube ich, eine sehr, sehr herausfordernde Situation hat. Das Passafest wird gerade in Jerusalem gefeiert und wie jedes Jahr zieht jeder in Israel, der irgendwie reisen kann, nach Jerusalem. Und Jesus ist auch dort mit seinen Eltern und es passiert so, vielleicht weißt du es, dass die Eltern und die ganze Reisegruppe schon abreist, aber Jesus als 12-Jähriger in Jerusalem bleibt. Und da lesen wir dann in Lukas 2, ab dem Vers 46, nach 3 Tagen endlich entdeckten sie, also die Eltern, Maria und Josef, ihn, also Jesus, im Tempel. Er saß mitten unter den Gesetzeslehrern, hörte ihnen zu und stellte ihnen Fragen. Alle, die zuhörten, staunten über sein Verständnis und seine Antworten. Seine Eltern waren sehr überrascht, ihn hier zu sehen. »Kind«, sagte seine Mutter zu ihm, »wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich haben dich verzweifelt gesucht.« »Warum habt ihr mich denn gesucht?«, erwiderte Jesus. »Wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss?« Doch sie verstanden nicht, was er damit meinte. Jesus kehrte mit seinen Eltern nach Nazareth zurück und war ihnen ein gehorsamer Sohn. Seine Mutter aber bewahrte das alles in ihrem Herzen. Wir lernen hier über göttliche Liebe drei Dinge. Und zwar erstens, dass ich Gott mehr lieben muss als Menschen. Ich soll Gott mehr gefallen wollen als Menschen. Wir haben diesen Moment nicht genau beschrieben. Aber ich stelle mir das so vor, dass Jesus in Jerusalem war. Er war wahrscheinlich vielleicht schon im Tempel. Und er merkte plötzlich, oh warte mal, ich habe mit meinen Eltern abgesprochen. Heute, 15 Uhr, geht es wieder zurück nach Nazareth. Und plötzlich in seinem Herzen die Stimme des Vaters ist, wo der Vater sagt, mein Sohn, bleib in Jerusalem, ich kümmere mich um deine Eltern. Wo er wusste schon, als er das erste Mal daran dachte, oh warte mal, die ganzen Freunde ziehen gerade wieder schon los, meine Eltern werden mich suchen. Und ich weiß nicht, wann der Vater vielleicht sagt, okay, jetzt darfst du wieder mitgehen. Und nach drei Tagen hatte Jesus immer noch, dass der Vater sagt, mein Sohn, bleibe in Jerusalem, ich kümmere mich um deine Eltern. Und wo Jesus sich entschieden hat, ich muss und ich will Gott mehr ehren und mehr lieben als Menschen. Das heißt, Menschen werden oft unzufrieden sein mit mir. Und dieser Text sagt nicht an alle Kinder, die vielleicht zuschauen, renn mal schön weg, versteck dich vor deinen Eltern drei Tage lang, damit sie im Glauben wachsen. Bitte nicht. Das ist, glaube ich, nicht der Sinn dieses Textes. Aber er zeigt uns so klar, dass unsere seelisch-menschlichen Gewohnheiten, was wir unter Liebe verstehen, oft nicht das ist, was der Vater in dieser Situation möchte. Und das zeigt mir so klar, dass wir es brauchen, dass wir die Stimme des Heiligen Geistes brauchen. Das ganze Konzept von Liebe funktioniert nicht, wenn ich nicht diese Nähe zum Heiligen Geist habe, wo ich seine Stimme höre und er mir zeigt, was ich tun soll. Ja, das ist anscheinend ein Widerspruch gewesen. Und ich stelle mir so vor, dass Jesus wahrscheinlich den Vater auch gefragt hat, hey, im Gesetz steht doch, ich soll Vater und Mutter ehren, ich will doch Papa und Mama ehren und lieben. Weil der Heilige Geist gesagt hat, vertrau mir. Vertrau mir und bleib in Jerusalem. Und das ist nicht etwas, was ich mit meinem Kopf ein bisschen durch Bibellesen bekomme, wo ich immer für jede Situation mir schon richtig vorgestellt habe, das sind die richtigen Aktionen und das sind die falschen. So liebe ich und so liebe ich nicht. Nein, wir haben eine enge Beziehung zum Heiligen Geist, zu Jesus, und er will uns führen und leiten. Eine zweite Sache, die wir lernen, ist, dass wir lieben sollen, ja, aber manchmal ist langfristiges Wachstum wichtiger als schnelle Freude. Wir können uns vorstellen, wie Maria und Josef drei Tage nicht ihr 15. Kind, sondern ihr erstes Kind, das Kind, was sie von Gott geschenkt bekommen haben, suchen. Und genau, der ganze Kampf, der im Herzen von Maria und Josef vorgegangen ist, ich glaube, wir alle können uns das nur ansatzweise vorstellen, aber wo ich mir denke, dass da so ein Wechselbad der Gefühle zwischen Ängste und Zweifel und Anklage, wie kann ich so blöd sein? Josef, was war doch deine Zeit zum Aufpassen? Was ist denn da los? Und also so viel Anklage sich selbst gegenüber. Gott, wo bist du überhaupt? Warum hilfst du uns nicht? Dann wieder Hoffnung, wo man sich erinnert, warte mal, hat nicht der Engel versprochen, dass das der Erretter sein soll? Ist nicht das das Lamm Gottes? Haben nicht die Hirten das bestätigt? Haben nicht die Weisen das bestätigt? Hat nicht meine liebe Elisabeth, meine Verwandte, das bestätigt? Und gleichzeitig merken sie, warte mal, wo ist mein Herz? Wofür entscheide ich mich? Und im Rückblick haben sie gesehen, der Vater hatte alles unter Kontrolle. Wir hätten diese drei Tage in Frieden, nicht über jeden Fußballplatz und Spielplatz in Jerusalem drüber rasen müssen mit Panik. Wir hätten auch drei Tage lang vielleicht die ganzen Menschen rechts und links am Wegesrand sehen können, für die wir auch ein Segen hätten sein können. Aber wir waren 3 Tage in Panik, Tunnelblick hoch 100 und waren überhaupt nicht mehr verbunden mit dem Heiligen Geist. Konnten gar nicht mehr hören, wie er uns leitet und führt. Und haben völlig vergessen, wie Jesus sie dann fragt, warum habt ihr mich denn gesucht? Warum habt ihr auf allen Fußballplätzen und Spielplätzen denn geguckt? Habt ihr vergessen, dass ich nicht ein normaler Junge bin, sondern ein Junge, der eine Berufung hat? Und ich stelle mir vor, dass Maria und Josef das so nach oder vor ihrer Geburt sehr stark im Fokus hatten. Aber als sie dann zurück nach, von Ägypten nach Nazareth sind, irgendwann war das normaler Alltag und Jesus war so ein Kind, der hat nie was grob Falsches gemacht. Und irgendwann dachten sie, ja, der Jesus, der läuft einfach mit, der macht das eigentlich gar keine Probleme, ist echt ein einfaches Kind, sind wir Gott dankbar für. Aber irgendwie haben sie auf den Fokus, das Verständnis verloren, dass Gott der eigentliche Vater von diesem Kind ist. Und dass Gott viel, viel mehr als sie selbst als Eltern ein Interesse hat, dass dieses Kind seine Berufung erfüllt. Und dass es nicht durch irgendeinen Zufall, nicht durch irgendeine Krankheit, die plötzlich um die Ecke kommt, wo ich gar nichts dafür kann, plötzlich der ganze Plan Gottes zerstört wird. Das kann nicht sein. Das ist nicht der Gott, den die Bibel uns präsentiert. Und wo ich mir vorstelle, dass das die Lektion war, die der Heilige Geist für Maria und Josef hatte. Weil er wusste, dass herausfordernde Zeiten noch kommen werden. Herausfordernde Zeiten um die Geburt waren schon vorbei. Die herausfordernden Zeiten ab dem 30. Lebensjahr, die standen noch aus. Den dritten Aspekt, den wir lernen, ist, lieben ja, aber manchmal müssen wir Menschen enttäuschen, um Menschen zu lieben. Jesus hatte die Wahl. Liebe ich die Menschen im Tempel und bin ein Segen für sie? Oder bin ich ein Segen für meine Eltern? Beides in diesem Moment ging nicht. Und das ist, glaube ich, so oft, wo wir im Alltag nicht die Frage haben, liebe ich jetzt oder liebe ich nicht? Oh, jetzt habe ich keine Lust auf Lieben. Jetzt liebe ich nicht, jetzt bin ich im Ego-Trip. Nein, oft wollen wir lieben, aber wir haben mehrere Menschen und wissen nicht, wen wir lieben sollen. Es ist gewöhnlich so. Sonntags bin ich mit meiner Familie, mit meinen drei Kids und meiner Frau. Das heißt, nach dem Gottesdienst habe ich die Wahl, gucke ich nach meinen Kindern, dass sie hier nicht die ganze Einrichtung zerstören, oder gehe ich zu jemandem und ermutige ihn. Oder gehe ich da zu jemandem, wo ich weiß, er hat Herausforderungen. Ich kann nicht beides. In Markus 1 haben wir die Geschichte, dass Jesus in einem Ort ist, dort sehr viel heilt, sehr viele Menschen befreit. Am nächsten Morgen geht er zum Gebet und die Jünger kommen hinterher und sagen, Jesus, was machst du? Die Menschen brauchen dich. Und Jesus sagt, die Menschen brauchen mich hier, die Menschen brauchen mich im nächsten Ort. Das heißt, Jesus lässt viele kranke, besessene, leidende Menschen zurück, um anderen Menschen zu dienen. Das heißt, Jesus, als er auf der Erde lebte, war an einem Ort gleichzeitig. Jetzt hat er dieses Problem nicht mehr. Aber wir sind noch in dieser Situation, dass du an einem Ort gleichzeitig sein kannst. Dass du mit einer Person gewöhnlich gleichzeitig reden kannst. Und oft ist das so, dass, das habe ich schon oft erlebt, dass ich einen Kampf damit hatte oder ein schlechtes Gewissen hatte mit diesen verschiedenen Erwartungen. Das sind Leute, die erwarten, dass du ihnen begegnest und dass du sie liebst. Aber da ist ein anderer, der erwartet das auch. Wo wir da wieder merken, ich kann nicht leben ohne den Heiligen Geist. Ich kann nicht leben und ich weiß nicht, soll ich auf meine Kinder aufpassen oder soll ich diesen Menschen in großer Not helfen? Soll ich für den Mensch da sein und Zeit haben, ihn anrufen? Soll ich beim Nachbarn klingeln oder soll ich meinen Onkel anrufen? Beides kann ich nicht. Und wir dürfen in Frieden sein, wenn wir wissen, da sind Menschen, die haben Erwartungen und ich kann sie nicht erfüllen. Weil meine Sehnsucht ist, dass ich dem Heiligen Geist folge. Dass ich das tue, was er vorbereitet hat. Und dann kann es auch zu Momenten kommen, wo nicht nur die Eltern zufrieden sind, sondern wo ein großer Segen und ein Wunder ist für andere Menschen. Wo Jesus als 12-Jähriger Fragen stellt und Dinge lehrt, die die Theologen dieser Zeit noch nie gehört hatten. Und ich denke, wow, was für Übernatürliches passiert in dem Leben dieses Kindes, wo Menschen heute dir begegnen und sich fragen, was für Übernatürliches passiert in deinem Leben. Und wie schön wäre das, wenn wir viel mehr an diesen Orten sind, wo unser Kopf vielleicht weiß, da sind andere Orte, wo ich auch ein Segen sein könnte. Aber das ist jetzt gerade der Moment, wo der Heilige Geist mir sagt, du bist hier, weil ich hier etwas geplant habe. Da merken wir brauchen diese Zeit mit Jesus. Es reicht nicht, einmal sonntags zum Gottesdienst vorbeizuschneien und ein bisschen Wissen einzusammeln, sondern ich brauche diese Nähe zum Heiligen Geist. Und er ist so nahe. Und oft flüstert Gott. Warum flüstert Gott? weil er so nahe ist. Und weil du nicht als Kind angeschrien werden musst, sondern weil du ein Kind bist an der Hand des Vaters. Und diesen Gang an der Hand des Vaters, den dürfen wir ganz neu lernen und nah bei ihm bleiben, diese Richtungsweisungen von ihm hören. Unser Herz reinigen lassen von all der Bitterkeit, von all den Enttäuschungen, von der Unzufriedenheit mit so vielen Dingen, wo Emotionen immer wieder Oberhand gewinnen wollen, aber wo wir lernen dürfen, an der Hand des Heiligen Geistes zu gehen, wo der Vater wie immer wieder flüstert, mein Kind, ich kümmere mich darum. Du bist nicht der Retter dieser Welt. Du wirst nicht alle 75 Freunde, die du hast, heute beglücken und retten und ermutigen. Nein, das sind vielleicht 3 Leute, wo Gott, der Vater, heute geplant hat, dass du Worte sprichst, geführt durch den Heiligen Geist, in der Kraft des Heiligen Geistes, das Leben, Menschenleben verändern wird. Und lasst uns doch wirklich diese Nähe zum Heiligen Geist neu suchen. Auf seine Stimme warten. Warten, gehorsam zu sein. Und unseren Kopf, der mal dieser menschlichen Gewohnheit oft gehen will, beiseite zu lassen und zu wissen, ja, das sind Menschen, die sind noch nicht geheilt. Die sind noch leidend. Aber es kommt auch für sie der Moment, wo der Vater ihnen begegnet. Durch mich oder durch andere. Wir brauchen den Heiligen Geist. Und das ist der Ort, wofür Gott uns geschaffen hat, diese enge Beziehung mit ihm. Und lasst uns heute beten, dass wir diese Kinder werden, die ganz, ganz sensibel an der Hand des Vaters gehen. Die sich nicht ablenken lassen von entmutigenden Worten von Mitmenschen, von störenden Menschen, von Herausforderungen, die scheinbar nicht so schnell weggebetet werden können, sondern lass uns heute diese 3, 4, 5, 6, 7, weiß ich nicht wie viele Menschen auf dem Weg wahrnehmen, für die du ein Segen sein sollst. Vater, ich danke dir, Herr, für deinen Heiligen Geist, der uns nicht nur einfach ein bisschen ermutigen soll, dass wir bessere Menschen werden sollen, sondern der uns ruft in die Gemeinschaft mit dir. Und wir brauchen es so sehr, Heiliger Geist, dass wir deine Stimme hören. Dass wir hören und spüren, was ist dein Wille? Was ist nicht nur die Not vor unseren Füßen, sondern was ist dein ewiger, wunderbarer Plan? Und wir danken dir, Vater, dass du ein liebender Vater bist, der sich auch kümmert um die Menschen, um die ich mich jetzt nicht kümmern kann. Danke, Papa, dass du Großes geplant hast, Herr, auch für heute. Und ich bete, Vater, dass wir bereit sind, Herr, deine Stimme zu hören. Danke, dass du voller Liebe bist, Herr, zu mir, aber auch zu jedem Menschen, für den du heute etwas geplant hast. Amen.